sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir schon gehört, der kommt aber gleich nochmal. Ich nehme ihn nochmal auf. Als ich den Predigttext las, Römer 11, 33 bis 36, da fühlte ich mich so an den Schreibtisch des Paulus versetzt. Na, ob er an einem Schreibtisch saß, weiß ich nur nicht, aber er saß oder was weiß ich, oder diktierte, keine Ahnung. Da sitzt er und schreibt oder lässt schreiben, wie auch immer, den Brief an die Gemeinde in Rom. Die kennt ihn nicht. Und er überlegt sich, was muss ich denen denn schreiben, damit die eine Idee haben, wer da kommen will. Und so stellt er sich vor, seine Theologie und seine geistlichen Ansichten. Und er schreibt und er redet von der Sünde der Menschen. Also er fängt nicht blumig an, ja doch, schon auch, aber er verbirgt das nicht. Er sagt, das ist Fakt. Der Mensch ist ein Sünder und kann nur durch Gott gerechtfertigt werden. Also davon spricht er. Und eben von der Gerechtigkeit Gottes und von Gottes Liebe. Dann sinnt er aber auch nach über das Volk Israel und über die Heiden. Und es stellt sich ihm die Frage, was ist bloß los? Da kommt aus dem erwählten Volk der Messias heraus und das eigene Volk nimmt ihn nicht an. Sehen Sie das nicht? Was ist denn da los? Und dann sinnt er weiter und ich denke, dann stößt ihn auch der Heilige Geist an und schließt ihm die Dinge auf. Die Sachlage wird ihm aufgeschlossen, denke ich, durch den Geist Gottes. Denn auf den Gedanken, den Paulus die Kapitel vorher verfolgt, da kann kein Mensch kommen. Nicht ohne die falsche Abzweigung zu nehmen. Denn Paulus kommt, da bin ich mir sicher, geführt durch den Heiligen Geist zu dem Schluss, dass das stimmt und dass das bleibt, was in der Schrift steht. Gott hat das Volk Israel erwählt und er nimmt diese Erwählung nicht zurück. Diese Erwählung gilt für alle Zeit. Es bleibt das auserwählte Volk Gottes. Und wenn er sich dieses Volk erwählt hat, wenn er so in das Alte Testament reinschaut, in die Schriften reinschaut, dann gibt es keinen Platz für die anderen. Denn das ist das Volk Gottes. Was ist aber mit den anderen? Mit den Heiden? Mit den Gois, mit den Goyim? Was ist mit denen? Sind die, bleiben die immer für irgendwas verloren? Oder Moment mal, da steht doch auch was im Alten Testament, dass da noch welche dazukommen, bis an die Enden, die Erden und die Inseln und so. Ich denke, der Heilige Geist redet weiter. So, Paulus. Und da kommt dieser Gedanke nur, indem Israel dem Messias gegenüber verschlossen ist, können die Heiden dazukommen. Davon schreibt er, die Kapitel davor. Dieser Baum Israel, in den die Heiden eingepfropft werden. Das heißt aber zugleich, wenn es diesen Baum nicht gäbe, wohin soll man denn die Heiden pfropfen? Geht nicht. Die Verstockung des Volkes Israel, oder ein Teil, sagen wir mal so, ist, und da ist vielleicht steil behauptet von mir, kein Gericht gegen Israel. Denn darin enthalten ist etwas ganz anderes, die Gnade Gottes. Nämlich die Gnade Gottes für die Nichtjuden, für uns also, für die Heiden. Ohne dass Gott diesen Weg geht, gäbe es für uns keinen Weg. Ja, aber Jesus ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Das stimmt, aber irgendwie hat Gott das verquickt miteinander. Sonst bräuchten wir nicht, sonst könnt ihr sagen, ihr werdet in Jesus eingepfropft. Aber nein, er sagt ihr, das Volk Israel werden die Heiden eingepfropft. Und beides gehört irgendwie zusammen. Wir kommen nicht ohne Jesus zum Vater, aber eben auch nicht ohne das Volk Israel. Also, wir haben keinen Grund, gegenüber dem Volk Israel, gegenüber den Juden die Nase zu rümpfen. Wir haben keinen Grund, sie zur Verurteilung, und wir haben keinen Grund, ihre Erwählung in Frage zu stellen oder zu leugnen oder ihnen die Erwählung sogar abzusprechen. Nein, haben wir nicht. Denn wenn wir das tun würden, würden wir Gott widersprechen und sagen, das, was du verheißen hast, gilt nicht mehr. Können wir uns über Gott erheben? Ich hoffe, nein. Und gleichzeitig würden wir auch ein Urteil über uns sprechen. Denn wenn das Volk nicht erwählt bleibt, sind wir auch nicht erwählt. So ist das. Also, auch aus diesem Grunde könnte man sagen, egoistisch, wir brauchen das. Es ist aber mehr, natürlich. Gottes Erwählung nimmt er nicht zurück, gereut ihn nicht. Wir sind also nichts ohne die Gnade Gottes in Jesus Christus und wir sind nichts ohne Gottes Weisheit und ohne Gottes Tiefsinnigkeit, wie er die Dinge gedacht, geplant hat und umsetzt. Wir sind nichts ohne Gottes Liebe, nichts ohne Israel und Gottes Gedanken über Israel. Und das, wie gesagt, Einpfropfen der Heiden in diesen Baum Israels. Und da stelle ich mir das so vor, wie Paulus das empfängt durch den Geist Gottes. Und wie er darüber staunt, wie Gott das macht, was für Ideen Gott hat. Und wie tiefsinnig das ist und wie weitsinnig das ist. Und wie das miteinander verwoben und verquickt ist. Und er denkt sich, wer kann sich das ausdenken außer Gott? Und dass das bei ihm gut ist, gut zusammenpasst und einen Plan hat. Und da hält er inne. Also so meine Gedanken, da hält Paulus inne. Was er formuliert hat, was er in seinen Gedanken und im Herzen bewegt hat, das lässt ihn staunen und jubeln und anbeten. Gott anbeten. Wer außer Gott kann so handeln? Wer außer Gott kann das ganze Chaos ordnen? Wer außer Gott kann so viel Liebe aufbringen und Liebe überfließen lassen und niemanden aussparen? Wer außer Gott ist so voller Weisheit und so voller Erkenntnis? Und so schreibt Paulus diesen Lobpreis, diese Anbetung auf, die aus seinem Herzen, aus seiner Begeisterung für Gott aufsteigt. Noch einmal nach der Einheitsübersetzung: O Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurückgeben müsste? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Erleben wir nicht auch, wenn wir aufmerksam sind, solche Momente der Weisheit und der Erkenntnis Gottes? Ich zum Beispiel, wenn ich an einem dunklen Ort bin, also dunkel meint für mich dann wirklich nicht irgendwo in der Stadtnähe, wo auch im Dunkeln noch alles hell ist, sondern wirklich an einem dunklen Ort bin, dann in den Himmel schaue und die Weite des Himmels und bei klarer Sicht die Fülle der Sternen sehe. Diese unendliche Weite und Größe. Wenn ich mir vor Augen halte, wie viel Leben in einer Handvoll Erde ist Und ich sehe es noch nicht mal. Gut, wenn ich einen Regenwurm dabei habe, den sehe ich. Oder einen Käfer oder was weiß ich. Aber da ist ja so viel an Organismus drin, was ich mit meinen Augen gar nicht sehe, aber da kreucht und fleucht es. Und das hat Gott alles gedacht, erdacht und geplant und das hat alles seinen Sinn. Oder wie sich die größten Meereslebewesen von Plankton ernähren. Verrückt. Ich denke mir immer, die müssten doch Hunger schieben ohne Ende. Von so einem kleinen Zeugs. Wie Gott all das Chaos ordnet. Oder dass wir bisher nicht im Chaos versunken sind. Wenn ich auf uns gucke, denke ich mir, da kann nur Gott immer wieder ordnen und dass wir nicht wirklich in diesem Chaos, das wir anrichten, versinken. Oder wenn ich mich an Paul Gerhards Lied erinnere, geh aus mein Herz und suche Freud und mich damit hineinnehmen lasse. Und von der Betrachtung der Natur geht ja auch Paul Gerhard in diesem Lied hin auf die Betrachtung der Größe Gottes. Auf seine Weisheit, seine Tiefe, seine unausforschlichen Gedanken geht es in die Anbetung Gottes hinein. Ach, und das wollen wir jetzt einfach mal tun. In die Anbetung Gottes hineingehen. Wir singen zwei Lieder. Zum Lobe Gottes, um ihn zu ehren, um ihn anzubeten. habe etwas vergessen mitzubringen oder in Auftrag zu geben, damit es hier vorne mit auf der Leinwand sein kann. Denn in meinen Gedanken, als ich so mit Paulus am Schreibtisch saß, hatte ich eine Ikone vor mir, die Dreifaltigkeitsikone. Die Einheit Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott, der sich uns als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist zu erkennen gibt. Es ist eine unzertrennliche Einheit, vollkommene Liebe, vollkommene Übereinstimmung, vollkommene Harmonie, vollkommener Gleichklang. Und diese Einheit, die durch nichts aufgebrochen werden kann, die öffnet Gott und schafft Raum für sein auserwähltes Volk, für die Heidenchristen. Und wenn wir noch extra nennen wollen, die messianischen Juden, damit sie alle in diese Gemeinschaft, in diese Einheit hineinkommen und hineingenommen werden. Ihm, dem dreieinigen Gott, weder dem Vater noch dem Sohn noch dem Heiligen Geist, können wir vorschreiben, was er zu tun hat, obwohl wir das manchmal denken, dass wir das tun könnten oder müssten. Und ihn können wir nicht beraten. Wie sollten wir, die wir nicht einmal den aktuellen Tag übersehen? Oder könnt ihr mir sagen, was um die nächste Ecke auf uns wartet? Können wir nicht. Wir können planen, wir können den Gottesdienst planen, wir können sagen, wir haben Gemeindefest. Und es ist schön, wenn es funktioniert. Aber wir haben das nicht in der Hand. Wie sollten wir da Gott beraten können, wo wir nicht wissen, was im nächsten Augenblick geschieht? Die wir noch nicht einmal, obwohl wir schon manches erforscht haben, alle Abläufe und alle Zusammenhänge in unserem Körper kennen und schon gar nicht wissen, wenn wir das eine oder andere erkennen, wie wir der Abhilfe schaffen sollen, wie da wieder Gesundheit und Genesung hineinkommen soll. Da stehen wir da und müssen bei manchen Dingen sagen, wir sind hilflos, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, damit umzugehen. Das Einzige, was wir vor unseren Augen haben oder haben sollten manchmal auch, das sind die Grenzen, die uns gesetzt sind. Wie sollten wir also Gott das Wasser reichen können? Wie ihm sagen, was er besser machen sollte oder anders machen soll? Gewiss, wir verstehen manche Dinge nicht, die Gott so tut, oder Wege, die er uns führt. Wir verstehen das manchmal nicht. Und auch seine Entscheidungen nicht. Er bleibt doch auch immer wieder für uns der Verborgene. Der, wie Martin Luther es mal so sagte, der Deus absconditus, der verborgene Gott. Und wir können ihn nicht zwingen, sein Blatt offen hinzulegen. Er lässt sich nicht in seine Karten hineinschauen. Doch manchmal ja, er zeigt uns manchmal eine Karte oder auch zwei. Aber er zeigt uns nicht alles. Er sagt, das, was ich dir zeige, das ist jetzt gut für dich. Und das reicht auch aus. Und dann sollten wir dafür dankbar sein und nicht noch mehr wollen, weil mit dem mehr können wir in der Regel nichts anfangen. Weil wir dann nehmen und denken, oh, jetzt machen wir ein gutes Blatt raus. Und dann verpokern wir uns und dann haben wir alles verspielt. Wenn Gott es tut, uns in Gedanken von ihm hineinnehmen,
dann tut er es, weil er uns daran teilhaben lässt, an seinen Gedanken, an seinem Herzen, an seinen Plänen. Aber schon Jesaja hat geschrieben im 55. Kapitel, oder hört, was Gott zu ihm sagt: Meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken, und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Jahwe. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Noch einmal, ihr Lieben, da sitzt der Paulus, schreibt und ist auf einmal ganz in Anbetung. Welche Weisheit hat Gott? Was für uns manchmal so scheinbar hart klingt oder herzlos, entwickelt sich gerade hier in dem, was Paulus in den Kapiteln zuvor über die Situation des Volkes Israel schreibt und der Heiden, entwickelt sich zur Rettung vieler in Jesus Christus, die sonst außen vor wären. Und Paulus lädt uns ein, innezuhalten, mitten in unserem Getriebe und auf ihn, auf Gott hinzuschauen und über seine Werke nachzusinnen. Auch seine Wege zu erspüren oder zurückzuschauen. Wie waren denn Gottes Wege? Da hat er Dinge zusammengefügt, die wir nie hätten zusammenfügen können. Da hat er Brücken gebaut, die hätten wir nie bauen können. Da hat er uns abgeholt, wo kein Mensch hingereicht hätte, und vieles mehr. Und dann fällt mir ein altes Lied ein. Also was heißt alt? Sag ich mal ein Lied, ohne zu werten, ob jung oder alt. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst, und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Blick ich empor zu jenen lichten Welten und sehe dich der Sterne unzählbare Schar, wie Sonnen und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen hehr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadet je und je, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und sehe ich Jesum auf der Erde wandeln, in Knechtsgestalt, voll Lieb und großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe, sein göttlich Handeln am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Wenn schwerer Bürden Last mich niederbeugen, wenn meine Seele betrübt ist bis zum Tod, und er in Lieb und Huld sich zu mir neiget, mich tröstet und errettet aus der Not. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet stehe, anbetend niederfall zu seinen Stufen, den König dort in seiner schönen in seiner schöne See. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und dann zu der Erkenntnis komme, Gott ist der Schöpfer. Er ist der Urheber aller Dinge. Von ihm her ist alles wohlgemacht, geschaffen, geordnet. Und von ihm her darf ich das empfangen, was er schenkt. Und nichts soll ohne ihn sein. Nichts von ihm losgelöst. Nichts, was ich empfange, soll ich nehmen und dann sagen, so, und jetzt gehe ich damit in die Ecke und bastel mir da was draus. Sondern sage, Herr, was du mir geschenkt hast, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie soll ich das benutzen? Wie soll ich das verwenden, damit es zu deiner Ehre gereicht und zum Segen für die Menschen, für deine Schöpfung? Also nichts allein in menschliche Hände und Entscheidungen legen, sondern in allem er und alles auf ihn hin bezogen, auch wir. Herr, ich empfange mein Leben von dir. Zeig du mir, was ich daraus machen soll, wie ich damit umgehen soll. Und ich danke und jetzt, genau, das war's dann. Okay, so geht der Weg und dann sagt Gott, Moment mal, ich habe einen anderen Weg. Der geht durch Jesus hindurch. Und dann probieren wir es nochmal. Ich habe dir das Leben geschenkt. Willst du mich fragen, wie wir jetzt daraus was machen und was wir daraus machen sollen? Und dann geht alles wieder hin zu ihm, dem Ursprung und Vollender. Das heißt, wir erarbeiten und schaffen nichts für uns. Nichts, um uns Denkmäler zu setzen, sondern zu Gottes Ehre. Im letzten Ende heißt das, das ganze Leben vor Gott als Anbetung gestalten. Amen.